Ja, herzlich willkommen zu unserer Gemeinschaftsstunde am Karfreitag hier bei den Abis in Dornstetten. Es wäre schön, wenn wir uns heute Abend im Fruchtkasten persönlich sehen und begrüßen könntet. Doch so ein kleines Virus verändert plötzlich die ganze Welt. Wir sind sozusagen alle irgendwie in Quarantäne, abgeschnitten voneinander, doch verbunden in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Wie gut, dass wir bei allen Veränderungen und Unsicherheiten in Jesus Christus unseren festen Halt haben dürfen. Und er verspricht denen, die an ihn glauben: Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Das gibt mir Hoffnung und Halt, gerade auch in diese schwierige und unruhige Zeit. Bevor wir jetzt gleich das Geschehen an Karfreitag betrachten wollen und sehen dürfen, wie Gottes Gnade über unserem Leben ihren Höhepunkt erreicht, möchte ich noch kurz beten. Danke, treuer Vater im Himmel, dass wir jetzt diese Gemeinschaftsstunde miteinander halten dürfen, dass wir trotz Trennung im Glauben miteinander verbunden sind und auf dein Wort hören können. Ja, so sehr hast du jeden einzelnen Menschen lieb, dass du deinen eingeborenen Sohn geopfert hast, damit jeder, der an ihn, unseren Heiland Jesus Christus, glaubt, ewiges Leben hat. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, vom Himmel in diese Welt gekommen bist, um uns von unserer Schuld und Sünde zu erlösen. Du bist verspottet worden, mit einer Dornenkrone verlästert und gequält worden. Und jetzt an Karfreitag betrachte mir dein Leiden und Sterben am Kreuz von Golgatha. Ich bitte dich, Herr, öffne du uns dein Wort, dass wir neu erkennen, was du für uns getan hast. Dass uns und alle Zuhörer das Ziel deines Opfers am Kreuz neu groß wird, unsere Erlösung, unser Heil. Schenk, dass wir es annehmen, dass wir neu Ja zu dir sagen und ewiges Leben bei dir findet. Herr, wir können es nicht schaffen, darum bitte ich dich, segne du jetzt Reden und Hören. Amen. Ja, zum Ablauf haben wir uns so abgestimmt, der Daniel Heine und ich, Werner Vogt, werden den Text heute Abend miteinander betrachten und mit euch teilen. Der Daniel liest jetzt den Text aus Johannes 19, die Verse 17 bis 42. Anschließend möchte ich ein paar Gedanken zum Text sagen und dann wird der Daniel uns den Text auslegen. Daniel, bitte.
Jesus trug das Kreuz selbst zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm noch zwei andere, einen auf jeder Seite von ihm, mit Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild über ihm anbringen, auf dem stand: Jesus von Nazareth, König der Juden. Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, lag in unmittelbarer Nähe der Stadt, und das Schild war in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch geschrieben, sodass viele Leute es lesen konnten. Da sagten die obersten Priester zu Pilatus: Schreib nicht König der Juden, sondern schreib: Er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus entgegnete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten, es waren vier Mann, Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie nahmen auch sein Untergewand an sich. Es war ohne Naht, aus einem einzigen Stück gewebt. Deshalb sagten sie: Wir wollen es nicht zerreißen, sondern darum würfeln. Damit erfüllte sich die Schrift, in der es heißt: Sie teilten meine Kleider unter sich auf und würfelten um mein Gewand. Und so machten sie es. In der Nähe des Kreuzes stand die Mutter von Jesus und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er: Ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Ysopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten die Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag, einem Sabbat, der wegen des Passafestes noch dazu ein besonderer Sabbat war, am Kreuz hängen lassen. Um den Tod schneller herbeizuführen, baten sie Pilatus, dass man ihnen die Beine brach. Dann konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. Da kamen die Soldaten und brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite und Blut und Wasser flossen heraus. Dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Alles, was er sagt, ist zuverlässig und wahr. Er berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet. Diese Dinge sind geschehen, damit sich erfüllt, was in der Schrift vorausgesagt ist. Nicht einer seiner Knochen wird zerbrochen werden, und sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Danach bat Josef von Arimathäa Pilatus um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Er war insgeheim ein Jünger von Jesus, denn er fürchtete sich vor den führenden Juden. Als Pilatus es ihm gestattete, ging er und holte den Leichnam. Auch Nikodemus, der Jesus einmal in der Nacht aufgesucht hatte, kam und brachte zum Einbalsamieren etwa 30 Kilogramm Myrrhe und Aloe mit. Gemeinsam wickelten sie den Leichnam mit den Kräutern in lange Leinentücher, wie es bei den Juden vor dem Begräbnis Brauch ist. Der Ort der Kreuzigung befand sich in der Nähe eines Gartens. Dort lag ein neues Grab, das noch nie benutzt worden war. Und weil es der Tag der Vorbereitung für das Passafest war und das Grab sich in der Nähe befand, bestatteten sie Jesus dort.
Ja, es ist ein langer und sehr inhaltsreicher Text, den wir hier gelesen haben. Alles ist klar und auch schonungslos beschrieben, so empfinde ich das jedenfalls. Es ist aber auch ein sehr dunkler und sehr bedrohlicher Text. Eine Situation voller Leid, voller Schmerzen, Folter und Tod sehen wir hier. Verachtung, Hohn und Spott durchziehen das ganze Geschehen. Ja, man hat das Gefühl, die ganze Bosheit und Wut der Menschen gegen Jesus scheint hier die Situation zu bestimmen. Jesus stirbt und es sieht so aus, als ob der Teufel gewinnt und Jesus jetzt endgültig eliminiert ist. Aber es ist ganz anders. Ganz anders. Ein paar Gedanken möchte ich rausgreifen aus diesem Geschehen, die mich hier bewegt, und möchte es euch weitergeben. Das erste ist, das Zentrum Jesus Christus, der Gekreuzigte. Und dann sein Ruf, es ist vollbracht. Und dann noch ein paar Gedanken zu den Reaktionen der Menschen. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Letzten Sonntag hat der Daniel Heine die Frage gestellt, wer ist Jesus? Ein Spinner, ein Aufrührer, ein Angeber, macht er sich selbst zu Gott? Oder ist er wirklich Gottes Sohn? Und er hat uns gezeigt, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und damit Gott in Person. Und jetzt lässt sich dieser Jesus nach all den Verhöre und Anklage, Lügen, nach Schlägen und Verspottung ans Kreuz nageln. Man spürt förmlich, wie um ihn die Macht der Finsternis tobt. Und Jesus, kein böses Wort hören wir von ihm. Ja, er sagt sogar, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nach Lukas 23, Vers 34. Er, Gottes Sohn, er hätte ganz einfach herabsteigen können. Ein Wort von ihm und alles wäre vorbei gewesen. Aber er erduldet die ganze Schmach und Schande. Er erduldet den Tod am Kreuz. Warum? Warum? Weil wir Menschen ein Problem haben, nämlich die Sünde. Und davon ist kein Mensch frei. Ich schon gar nicht. Und die Bibel bezeugt an vielen Stellen ganz klar, dass wir alle Sünder sind und des Ruhmes mangeln, den wir bei Gott haben solltet. Keiner von uns ist gerecht vor Gott. Und jede Sünde führt in den Tod. Unsere Abtrünnigkeit von Gott trennt uns von der Gemeinschaft mit ihm, wie man es schon im Paradies sieht, nach dem Sündenfall. Ja, und jetzt? Jetzt braucht es Versöhnung, um wieder mit Gott Gemeinschaft haben zu können. Da muss jetzt einer für unsere Schuld, für unsere Sünde bezahlen. Und das tut Jesus hier am Kreuz auf Golgatha. Ja, Gott selbst bringt das Opfer zu unserer Versöhnung. Hier am Kreuz, möchte ich sagen, gipfelt Gottes Liebe zu uns. Größere Liebe gibt es nicht. Ich finde es unglaublich, Gott opfert sich selbst für uns Menschen, für dich und mich. Der Schöpfer der Welt, des Universums, der Schöpfer der Menschen, er, der die Sonne gemacht hat, die sich ja dann verdunkelt hat über seinem Kreuz, er selbst gibt sich hin für unsere Errettung. Und Johannes 3, Vers 16 kennen wir alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das Zentrum der Heilsgeschichte Gottes ist Jesus Christus. Er ist der Heiland und Erlöser für uns. In seinem Leiden und Sterben am Kreuz von Golgatha bietet er uns Vergebung, Erlösung und ewiges Leben. Wir müssen nichts dazu bringen, einfach die Erlösung annehmen. Zum zweiten Punkt, es ist vollbracht, ein paar kurze Gedanken. Es ist vollbracht. Das ist viel mehr als nur ein erledigt Vermerk, den wir unter irgendeiner Aufgabe setzen. Wenn wir uns abgemüht haben und etwas erledigt ist, machen wir unseren erledigt Vermerk drunter oder einen grünen Haken, wie auch immer, abgehakt. Es ist viel mehr hier, vollbracht. Das heißt, hier ist etwas zum Ziel, zum Abschluss gekommen. Das Ziel ist erkämpft worden. Dieses Opfer hat Gott wirklich alles abverlangt. Die ganze Tragweite kann ich eigentlich gar nicht ermessen. Jesus hat gekämpft, zu Gott geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Kampf, den Jesus am Kreuz ausgefochten hat, mit all den Qualen und Schmerzen, Durst, Atemnot und so weiter, war grausam. Und noch viel mehr, die Last meiner Schuld, meiner Sünde, die hat er auch am Kreuz getragen. Er hat Gottes Gericht über meine Schuld getragen, übernommen. Er, der ohne Sünde war, hat unsere Schuld und Sünde auf sich genommen, ist für uns in den Tod gegangen und sein Opfer löscht unsere Schuld. Als er ausgerufen hat, es ist vollbracht, da ist unsere Schuld am Kreuz getilgt. Jesus hat uns den Weg erkämpft, dass wir mit ihm wieder Gemeinschaft und Beziehung haben können. Und Gott selbst, lesen wir in Markus 15, Vers 38, hat den Vorhang im Tempel von oben, vom Himmel her, möchte ich sagen, in zwei Stücke zerrissen. Hat den Weg frei gemacht, dass wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können, durch Jesus Christus. Wir dürfen wieder zu ihm kommen, so wie wir sind. Ihm unser Herz ausschütten, unsere Anliegen, unsere Schuld zu ihm bringen und wir dürfen wissen, er liebt und vergibt uns. Vollbracht ist aber auch der Sieg über den Satan. Der Teufel ist zunichte gemacht, wie es in Hebräer 2, Vers 14 ja heißt. Er, Jesus, hat durch seinen Tod dem die Macht genommen, der des Todes Gewalt hatte. Das ist der Teufel. Der Teufel ist entmachtet, obwohl es hier nach außen so aussieht, als ob er gewinnen würde. Aber der Tod ist besiegt, wie mir das auch an Ostern ganz klar an der Auferstehung dann sieht. Und auch die Anklage des Teufels gegen uns ist hinfällig geworden, weil er die Handschrift, die gegen uns war, ausgetilgt und ans Kreuz geheftet hat. Aber jetzt kommt es darauf an, ob wir das Angebot annehmen oder ob wir die Erlösung ablehnen. Und dann möchte ich noch kurz einen Blick auf die Menschenrichter, die beim Kreuz waren. Da waren ja viele Menschen bei der Kreuzigung anwesend, nah beim Kreuz, weiter weg. Menschen, die Jesus in ihrem Leben nicht haben wollten, viele Mitläufer vielleicht auch, oder ja, auch einige Menschen, die Jesus lieb gehabt haben. Und ich möchte nur ein paar wenige rausgreifen aus dem Geschehen. Da war ein großer Haufen Volks, lesen wir im Lukas-Evangelium, die haben einfach ihre Köpfe geschüttelt, sind vorbeigegangen, haben die Köpfe geschüttelt, gelästert, was soll das? Sie konnten mit Jesus nichts anfangen. Und wenn wir unsere Welt, unsere Gesellschaft schauen, müssen wir das leider auch feststellen. So viele können und wollen mit Jesus nichts anfangen. Ist schlimm. Und dann lesen wir von den Kriegsknechten, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Ja, sie haben halt einfach ihre Arbeit gemacht. Ich stelle mir vor, das Leiden der Gekreuzigten hat sie kaum berührt. Scheinbar war es ihnen egal oder wie auch immer. Hauptsache, sie haben ihren Lohn bekommen und sie haben noch ein bisschen Profit draus schlagen können, indem sie seine Kleider verteilt haben. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten, sie haben Jesus verspottet und verlästert. Steig doch runter, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Dann wollen wir an dich glauben. Viele Zeichen und Wunder haben sie von Jesus ja gesehen. Aber sie wollten ihn nicht erkennen. Sie haben die Schriften und die Propheten ganz genau kennt. Eigentlich hätten sie Jesus erkennen müssen. Aber ihre Augen waren verschlossen für Jesus. Ich denke, sie haben sich ganz auf ihre eigene Frömmigkeit und Gerechtigkeit, auf ihre Werke, ja auf sich selbst gestützt. Sie wollen Jesus nicht und schon gar nicht diesen Jesus mit seinem Absolutheitsanspruch, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich denke, auch heute wird dies leider immer wieder in Frage gestellt. Und ich frage mich selber, sind wir da nicht alle irgendwie immer in Gefahr, dass wir unsere Frömmigkeit, unsere Religion und so zusammenbasteln, wie wir es haben möchten, anstatt auf Jesus zu sehen? Aber es gibt auch eine andere Seite. Zusammen mit Jesus sind zwei Verbrecher, zwei Mörder hingerichtet worden. Der Lukas berichtet, einer davon hat Jesus auch gelästert. Aber der andere ist zur Erkenntnis gekommen, hat Buße getan. Er hat gesagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus spricht ihm zu, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Verbrecher wendet sich hilfesuchend an Jesus und er darf Vergebung seiner Schuld finden. Ohne jede eigene Leistung. Und Jesus verspricht ihm ewiges Leben. Und es bietet Jesus auch uns heute noch an, dir und mir. Ich darf mit meiner Schuld, mit meinem Versagen, mit meiner Last zu ihm kommen, so wie ich bin. Er hat sich für mich geopfert. Ein für allemal hat er den Preis bezahlt für meine Erlösung. Und dann lesen wir noch von Jesu Begräbnis. Da kam dieser Josef von Arimathea und er darf den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen. Und er begräbt ihn in ein neues Grab, das er eigentlich für sich selber wohl gekauft hat. Dieser Josef von Arimathea wird uns hier beschrieben als ein Jünger Jesu, doch heimlich, aus Furcht vor den Juden. Und dann kommt auch noch der Nikodemus. Auch der ist zuvor heimlich in der Nacht zu Jesus gekommen. Und er hilft dem Josef dann, Jesus zu salben und nach jüdischer Sitte zu begraben. Jetzt an dem ganzen Kreuzesgeschehen bekommen sie plötzlich Mut, sich zu Jesus zu bekennen, herauszukommen aus ihrer Heimlichkeit. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich in mein Leben und in mein Christsein schaue, ja, da stelle ich fest, da bin ich manchmal doch auch so ein Jünger Jesu, doch heimlich aus Furcht vor den Menschen. Lasst uns doch neu sehen und erkennen, was Gott für unsere Erlösung, für unser Heil dort auf Golgatha getan hat. Dass wir rauskommen aus unserer Heimlichkeit und ihn groß machen. Gott opfert sich selbst, damit wir Heil und ewiges Leben, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und er hat alles, wirklich alles für unsere Erlösung getan. Und so ist die Botschaft des Kreuzes die wichtigste Botschaft aller Zeiten für jeden einzelnen Menschen. Die entscheidende Frage ist allerdings, wie gehe ich, wie gehst du, wie gehen Sie mit dieser Botschaft vom Kreuz auf Golgatha um? Der Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Möge es Gott doch wirken, dass wir gerade heute an diesem Karfreitag Jesus annehmen, diese Botschaft neu in unser Herz aufnehmen und unser Leben ganz unserem Heiland und Erlöser anvertrauen, dass diese Botschaft wirklich Gotteskraft für uns wird. Gott segne sein Wort an uns. Amen.
Ja, glaubst du an Jesus? Glauben Sie an Jesus? Glaubst du an Jesus? Und wenn ja, warum? Es ist eine entscheidende Frage, nicht irgendeine Frage. Eine Frage, auf die man eine gute Antwort haben sollte. Weil auf diese Frage bauen wir unser Leben. Auf diese Frage gehen wir Wege in dieser Welt, die vielleicht kein anderer mitgeht. Treffen wir Entscheidungen, die vielleicht niemand versteht. Da sollte man sicher sein, warum man an Jesus glaubt. Ich glaube dem Johannes, der unter dem Kreuz stand, der diesen Anblick von Jesus als wirklich den Gekreuzigten nicht mehr aus seinem Kopf heraus bekommen hat, war das auch eine der entscheidendsten Fragen. Kann dieser Jesus dort der Messias sein, dieser Retter, an den ich glaube, der mein Leben neu zu Gott bringt? Kann er es sein? Gerade das Kreuz sollte doch zum Ausdruck bringen, dass hier einer hängt, mit dem Gott überhaupt nichts zu tun haben will. Ein von Gott Verfluchter, so lesen wir im Alten Testament, einer, der am Baum hängt, am Holz hängt, der tot ist, ist einer, der ist von Gott verflucht. Mit dem will Gott nichts zu tun haben. Das kann doch nicht der Messias, dieser Retter der Welt sein, der Retter für die Menschen. Deswegen hatten doch die hohen Priester so auf diese Kreuzigung gedrängt, um allen zu zeigen, dieser Jesus ist nicht der, für den er sich ausgibt. Das ist kein Sohn Gottes, kein Messias. Und doch hat dann Paulus später eben genau von Christus als gekreuzigt gesprochen. Wir haben gerade schon von Werner so eine Stelle gehört. Kurz danach heißt: Wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit. Das Kreuz war für die Juden ein Skandal. Ärgernis, griechisch Skandalon, ein Skandal. Ja, sollte man glauben, dass der König der Juden am Kreuz hängt? Ein echtes Glaubenshindernis. Ein von Gott Verfluchter. Und für die Heiden, für alle Nicht-Juden war es Torheit, Dummheit. Will ich denn einem hinterherlaufen, einem schwachen, nicht erfolgreichen Menschen, ja, der es zu nichts gebracht hat, außer am Kreuz zu sterben? Soll das mein Vorbild, mein Ziel sein? Will ich vielleicht auch so enden? Menschen nehmen Anstoß an Jesus, Menschen nehmen Anstoß am Kreuz, das ist bis heute so. Wie finden wir da Gewissheit, Sicherheit? Ist Jesus der Retter? Ich glaube, Johannes geht den einzig sicheren Weg. Er schaut in die Bibel rein. Er nimmt sich das Alte Testament zur Hand und schaut, was Gott von diesem Retter gesagt hat. Und bei dieser Frage, ob Jesus wirklich der Messias ist, dieser Retter, ist entscheidend, was Gott über ihn vorhergesagt hat. Und es ist so herausstechend, in diesem kurzen Abschnitt, wo Johannes so kurz und prägnant und knapp manches berichtet, nimmt er sich unheimlich viel Zeit, drei Dinge zu berichten, die mit der Schrift, mit der Bibel übereinstimmen. Drei Beweise aus der Schrift führt er an. Er entführt an den entblößten Jesus, den durstigen Jesus und den toten Jesus. Der entblößte Jesus. Da geschieht erstmal etwas, in Anführungszeichen, völlig Normales. Völlig Normales für eine Kreuzigung. Der Verurteilte wird ausgezogen und das römische Recht ist, dass die Kleider verteilt werden. Vier Soldaten, vier Teile. Das Obergewand, Gürtel, Sandalen, zur Not wurden Stoffe eben aufgetrennt, um es gerecht zu verteilen. Aber dann gibt es ein Problem. Das Untergewand ist am Stück gewebt. Man kann es nicht so einfach zerteilen, ohne den Wert dieses Gewandes völlig zu zerstören. Und die Soldaten haben eine Lösung dafür. Wir verlosen es. Wer wird das wertvolle Stück bekommen? Ist das nicht ein wahnsinniger Kontrast? Oben hängt entblößt Jesus und unten tobt das Glücksspiel. Kann dieser hilflose und entehrte Mensch dort der Sohn Gottes sein? Johannes erkennt hier eine Erfüllung der Schrift. Im Psalm 22, diesen Leidenspsalm, den Jesus auch am Kreuz betet, da heißt im Vers 19, sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Ein Psalm von David, dem damaligen König, diesem Vorbild auf den kommenden neuen König. Johannes erkennt, hier erfüllt sich dieses Wort. In diesem ganz banalen Geschehen unterm Kreuz, in diesem Glücksspiel erfüllt sich, was Gott schon vor Hunderten von Jahren vorhergesagt hat. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Und während einer der Soldaten dann glücklich ist über seinen schnellen Gewinn, hängt über ihm der, der ihm den ewigen Gewinn schenken will. Der König der Juden. Der wahre König der Juden, der Retter dieser ganzen Welt. Einer, der uns das Königsgewand geben will, Kleider, die zu Gott passen. Der uns bekleidet, die wir letztendlich, wenn wir vor Gott stehen, uns letztendlich wie ausgezogen, wie nackt vorkommen müssen. Stell dir mal vor, Gott kennt alle deine Gedanken. Gott kennt alle deine dunklen Winkel in deinem Leben. Alles, was du niemandem anvertraust, er weiß es. Und jetzt trittst du vor ihm, ganz ehrlich, du fühlst dich ja nackt und bloß. Ja, wie viele Dinge gibt es im Leben, die zu diesem heiligen Gott nicht passen? Und jetzt trägt Jesus unsere Blöße, unsere Nacktheit und gibt uns das Gewand, was uns bedeckt, damit mit Gott hinschaut und sagt, du, ich finde an dir nichts, du bist passend für mich. Was für ein Wunder. Und dann der durstige Jesus. Jesus hat Durst. Es ist jetzt früher Nachmittag, seit dem letzten Abend hat er nichts mehr getrunken, aber er hat gelitten. Er hat Blut verloren. Er ist der Hitze des Tages ungeschützt ausgesetzt und er hat Durst. Jesus hat Durst. Jesus ist eben ganz Mensch. Mich dürstet, sagt er. Er tritt mit dieser Bitte an Menschen heran, dass sie ihm seinen Durst stillen. Und für seinen Durst gibt man ihm Essig, einen verdünnten Weinessig, ein typisches Soldatengetränk. Kann er der Messias sein, der Sohn Gottes? Müsste dieser nicht ohne solches menschliche Leiden sein? Und müsste er nicht völlig unabhängig von Menschen sein? Und wieder erkennt Johannes, wie sich hier Gottes Wort erfüllt. Auch im Psalm 22, im Vers 16 heißt, meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und Psalm 69, Vers 22, diesen Psalm, der auch vom Gerechten spricht, heißt, und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Es erinnert uns dieses Geschehen auch noch an Johannes 4, wo Jesus dieser Frau am Jakobsbrunnen begegnet. Da sagt Jesus auch zu der Frau, gib mir zu trinken. Aber nicht, weil er einen ernsthaften Durst hat, sondern es ist mehr ein Gesprächseinstieg. Und er sagt dann der Frau, wenn du wüsstest, wer vor dir steht, ja, du würdest ihn bitten, er gibt dir lebendiges Wasser. Ein Wasser, was deinen ganzen Lebensdurst stillt. Was bis in die Ewigkeit hineinreicht. Du wirst nie wieder durstig sein. Jetzt hängt Jesus am Kreuz, der, der uns das lebendige Wasser gibt, der unseren unaussprechlichen Lebensdurst stillen möchte und stillen kann und leidet selbst unaussprechlichen Durst. Und der tote Jesus. Jesus ist tot. Wirklich tot. Nachdem er gesprochen hat, es ist vollbracht, und der Werner hat dazu gerade ja schon einiges gesagt, gibt er seinen Geist auf, er gibt ihn hin. Ganz freiwillig scheidet er aus dieser Welt und ist tot. Und wieder geschehen zwei Dinge, die von außen betrachtet ein ganz normales Kreuzigungsgeschehen darstellen. Grausam. Aber für damalige Verhältnisse normal. Und genau in diesen normalen Dingen erfüllt sich wiederum Gottes Wort. Die Juden wollen noch vor Anbruch des Sabbats die Toten beiseite schaffen. Ja, nach dem Alten Testament soll der Leichnam eines ans Holz gehängten nicht über Nacht an diesem Holz bleiben, weil sonst das Land unrein würde. Nein, das kann man ja nicht machen. Ja, man kann zwar Jesus ans Kreuz geben, man kann ihn ausliefern, aber man kann nicht zulassen, dass er dann über Nacht dort hängt. Man würde sich ja wieder unrein machen, und das an einem Sabbat und am Passa. Nein, das geht gar nicht. Um den Tod schneller herbeizuführen, brach man damals den Gekreuzigten die Beine. Die Juden baten darum und die Soldaten führten es aus, und als sie zu Jesus kamen, rührt sich Jesus nicht mehr. War er schon tot? Um sicher zu gehen, sticht ein Soldat mit einem Speer in seine Seite. Aus der Wunde fließt Blut und Wasser, ein sicheres Todeszeichen, so sagen es Mediziner. Jesus ist tot, gerade gestorben. Und Johannes sagt, ich hab's selbst gesehen. Ich habe gesehen, wie sie den Speer an seine Seite gestochen haben. Ich habe gesehen, wie Blut und Wasser herausfließen. Ich habe gesehen, dass er tot war. Er war eben kein Scheintoter, den man hinterher irgendwie wieder aufgepäppelt hat und gepflegt hat, bis er wieder gelebt hat. Nein, er war richtig, richtig tot. Aber wie kann er dann Gottes Sohn sein? Wie kann man jetzt noch an Jesus glauben? Wie kann man sich einem Toten anvertrauen? Würden wir doch heute auch nicht machen. Johannes erkennt auch hier in dem Sterben und im Todsein von Jesus die Erfüllung von Gottes Wort. Er erkennt, dass Jesus das wahre Passahlamm ist. Jesus musste sterben, anders ging es nicht. Das zieht sich durch das ganze Evangelium von Johannes, dieses Passahlamm. Schon Johannes der Täufer sagte über Jesus, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und jetzt erfüllt sich das. Und das Zeichen dafür, dass er das wahre Passahlamm ist, werden ihm die Beine eben nicht gebrochen. So wie es vom Passahlamm heißt, kein Gebein oder kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Dieses Passahlamm, was die Juden geopfert haben, wo sie das Blut an ihre Türbalken gestrichen haben, um geschützt zu sein vor dem Zorn Gottes. Jesus ist das Passahlamm, er stirbt für uns, für unsere Schuld, und wir sind geschützt durch ihn. Er musste sterben, anders ging es nicht. Aber er gibt sein Leben freiwillig für uns. Kein ungerechter Gott, der seinen Sohn opfert, sondern ein Gott, der so sehr liebt, dass er in seinem Sohn ans Kreuz geht und für uns stirbt. Das unschuldige Passahlamm stirbt, ein Opferlamm, das an meiner Stelle stirbt, damit ich leben darf. Und die andere Schriftstelle, die er anführt, sie blicken auf den, den sie durchbohrt haben, aus Sacharja 12, Vers 10. Auch nochmal ein ganz besonderes Geschehen, was nochmal eine ganz andere Richtung weist. Nochmal ganz an den Anfang der Bibel. Da wurde auch mal einem die Seite geöffnet oder durchbohrt. Es war Adam. Gott nahm aus seiner Seite eine Rippe und formte daraus die Frau. Ein Geschehen, mit dem wir heutzutage nicht viel anfangen können, weil wir denken, ja, wie soll das gehen? Aber es war auch nur ein Bild auf dieses Kreuz, auf dieses Geschehen. Die Seite von Jesus wird geöffnet. Und das ist für uns das Leben, für die Gemeinde, für die Braut Christi, die daraus hervorgeht, aus diesem Sterben, aus seinem Blut, was er vergießt. Wir dürfen als Gemeinde auf Jesus zugehen, einmal bei ihm sein, mit ihm verbunden sein in Ewigkeit. Er erkauft uns durch seinen Tod. In Jesus erfüllt sich alles. Jesus ist das lebendige Wort, so hat es Johannes am Anfang seines Evangeliums gesagt. Und er erfüllt vollständig Gottes Wort. Ich stelle mir das vor wie eine Lupe. Als Kind habe ich oft so eine Lupe genommen, habe es in die Sonnenstrahlen reingehalten und habe so einen Brennpunkt gemacht und dann so angefangen, Papier anzuzünden. Ich hoffe, meine Eltern hören nicht zu. Und dann hat man halt so rumgekokelt da irgendwie. Und ich denke, so ist es mit Jesus. Jesus ist genau dieser Brennpunkt. Alle Strahlen der Bibel, alles Licht von Gottes Wort geht durch ihn hindurch, durch diesen Brennpunkt. Aber nicht nur alle Strahlen der Bibel gehen durch ihn hindurch und treffen sich in ihm, sondern alles Geschaffene, alles Leben geht durch ihn hindurch. Alles muss an ihm vorbei. Da kann keiner irgendwann einmal einen Umweg machen und sagen, ich biege da mal ab und gehe an Jesus vorbei, sondern an ihm wird sich alles treffen. Jeder muss an ihm vorbei. Und die Frage ist, glaube ich an ihm? Habe ich mein Leben ihm anvertraut? Oder will ich mit ihm nichts zu tun haben? Jeder darf sich entscheiden. Aber Jesus hat sich für dich entschieden. Das wird deutlich am Kreuz. Glaubst du an Jesus? Ich hoffe es. Ich wünsche es, dass du dein ganzes Leben ihm anvertraust. Denn er kam, um für dich zu sterben. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus, wir wissen, ja, du bist gestorben, aber du bist auch wieder auferstanden. Am Sonntag dürfen wir Ostern feiern und wir können das Kreuz auch nur von dort her verstehen, dass du den Tod letztendlich besiegt hast. Du bist eben nicht tot geblieben. Und ich danke dir, dass wir auch das wissen dürfen. Aber heute schauen wir genau auf dieses Kreuz. Wir schauen auf dein Leiden. Nackt und bloß hängst du da. Und doch ist es unsere Nacktheit, die du trägst. Du bekleidest uns, damit wir nicht einmal voller Scham und Schuldgefühl vor Gott stehen oder vor dir stehen, wenn wir dir begegnen. Gibst du uns dieses Königsgewand? Du leidest einen unstillbaren Durst, der auch unser Durst ist, unser Lebensdurst, und gibst uns das lebendige Wasser. Dass wir sagen können, jetzt, ja, dieser Lebensdurst ist gestillt. Ich weiß, ich darf leben in Ewigkeit. Egal was kommt, auch wenn ich einmal sterben muss, ich darf leben. Ich darf mit dir leben. Und da kommt nichts mehr dazwischen. Eine Sicherheit gibst du uns, die auch in diesen Zeiten, in diesen unsicheren Zeiten trägt. Und du bist der, der stirbt, verflucht, von Gott verlassen, am Kreuz hängt. Und auch da genau das trägst, was uns gilt, uns Menschen, und gibst uns das Leben. Ich glaube, das Wunder vom Kreuz können wir nie verstehen. Und wenn wir einmal vor dir stehen und auch diese Wunden sehen, in deiner Seite, in deinen Händen, und sie werden uns immer sagen, das tat ich für dich. Danke, dass du uns so sehr liebst und dass du nicht mehr willst, als wir uns dir anvertrauen. Danke, dass wir das tun dürfen, auch jeden Tag neu. Dir glauben, dir vertrauen. Und so wie wir wissen, was damals geschehen ist, wissen wir auch, dass du wiederkommst. Und wir wissen, dass unser Leben dir gehört in alle Ewigkeit. Du führst auch diese Welt zum Ziel, unser Leben zum Ziel. Und wir wollen dir vertrauen in allem. Amen. In 2 Tagen ist Ostern. Da werden wir wieder eine Gemeinschaftsstunde haben, dann mit dem Heiko und dem Gerhard. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Und ja, möchte euch noch jetzt den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir seinen Frieden. Amen.